Ich fahre so an die Grenze ran, der Zöllner guckt in den Computer und macht Waaah!
Willkommen zu einer neuen Folge von Mark Mobil. Diesmal mit ganz vielen Vögeln. Mir fällt aber kein anständiger Gag dazu ein. Wo wir diesmal angefahren sind, das zeige ich euch jetzt.
Und zwar auf einer Landkarte, die diesmal ein bisschen so aussieht wie ein Computerspiel von 1980. Gestartet sind wir in Esine in der Westtürkei. Danach ging es über die Dardanellen hinüber nach Alexandroupoli in Griechenland. Dort habe ich für euch die Aktuellsendung zur griechischen Umsturzwahl produziert. Von Alexandroupoli weiter nach Svilengrad in Bulgarien und über Burgas am Schwarzen Meer hinauf bis nach Silistra an der bulgarisch-rumänischen Grenze. Und warum sieht die Karte nun diesmal so aus, als sei sie mit einem Commodore C64 gecodet? Weil es in dem kleinen Dorf bei Silistra, wo diese Folge produziert wird, gerade kein Internet gibt. Hoffen wir mal, dass es nicht bis zum Ende der Sendung so bleibt. Losgegangen ist es also im türkischen Esine. Und vielleicht kennt ihr das, es gibt tausende Städte auf der Welt, aber in manchen fühlt man sich sofort irgendwie heimisch. Für mich war Esine so eine Stadt. Auf Sächsisch würde man sagen, die ist schnuggelig. Esine liegt nicht am Meer, deswegen hat die Stadt nicht so viele Touristen und die Preise sind niedriger. Dafür liegt sie aber in einer der fruchtbarsten Gegenden der Türkei, eingerahmt von großen Olivenhainen und es gibt Naturprodukte von hervorragender Qualität. Berühmt ist Esine offenbar für seinen Käse. Käse heißt auf Türkisch Peynir und überall sieht man Schilder, die auf den Esine Peyniri hinweisen. Verkauft wird der in Naturkostläden wie diesem. Die Bauern achten hier auf ökologische Landwirtschaft und vermarkten ihre Produkte zum großen Teil selbst. In dem Laden arbeitet normalerweise Semir, ein junger Bauernsohn, der auch Englisch spricht. Aber wenn Semir mal mit seiner Freundin in der Kreisstadt einen Cappuccino trinken gehen will, dann vertritt ihn seine Mutti als Verkäuferin. Die kocht übrigens aus den Tomaten von ihrem Feld auch total leckere Nudelsoßen. Die Leute in Esine sind sehr herzlich. Gleich nebenan gibt es ein Geschäft für ökologische Edelschokoladen. Wenn man sich hier eine halbe Tüte der feinsten Pralinen zusammensucht, dann kann es vorkommen, dass der Verkäufer sie abwiegt, den Kunden bezahlen lässt und die halbe Tüte hinterher noch voll macht. Verkauft werden hier übrigens auch hochpreisige Pralinenkästen mit dem deutsch klingenden Namen Schöne Schokolade. Die sind allerdings wegen ihrer Umweltbilanz gar nicht zu empfehlen. Schöne Schokolade ist ein Unternehmen aus dem amerikanischen Los Angeles. Diese Pralinen sind also schon mal mit viel Schweröl um die halbe Welt geschifft worden, bevor sie hier im Laden angekommen sind. Hallo Globalisierung! Zweimal in der Woche werden im Stadtzentrum solche schattenspendenden Sonnensegel aufgespannt. Dann ist Markttag in Esine.
Montags und donnerstags ist Markt in Esine und hier kriegt man wirklich alles. Vom frischen Fisch über Gemüse bis zum Büstenhalter ist alles dabei. Die haben hier übrigens Kirschen für 90 Cent das Kilo. Die haben im Juni schon Schwarzkirschen.
Kirsche heißt auf Türkisch übrigens Kiraz. Demzufolge müssen das hier Assi-Kirschen sein. Auch bei uns selten gewordene Handwerkszünfte trifft man auf dem Markt in Esine. Den Glockenschmied zum Beispiel. Der bietet handgeschmiedete Glocken in verschiedenen Größen und für jeden Anlass an. Ey, lege die wieder hin, sonst kriegst du vom Schmied eine vor die Glocke. Wenn Markttag ist, dann versammelt sich oft die ganze Familie unter den Sonnensegeln und preist ihre Produkte an. Auch die Kinder sind mit dabei. Die kleine Jöckni zum Beispiel. Jöckni ist 9 und während ihre Mutti Obst und Gemüse verkauft, malt Jöckni... Moment mal, was malt die Kleine da eigentlich ständig für einen Stern in ihr Heft? Na, das ist doch logisch, sagt Jöcknis Mutti. Es ist ein Türkenstern. Der Stern aus der türkischen Flagge. Von Esine ging es immer weiter nach Norden, vorbei am historischen Troja und mit der Autofähre über die Dardanellen zwischen großen Hochseepötten hindurch rüber nach Gelibolu. Dort habe ich für euch nicht nur die Spezialsendung mit den Trojanern produziert, sondern ich habe mich auch mal nach den Immobilienpreisen für euch erkundigt.
In diesem Laden werden nicht nur Handys verkauft, sondern im Schaufenster stehen auch Schilder, wo Häuser verkauft werden. Und vielleicht interessiert es euch ja, was in dieser Gegend ein Haus kosten würde, auch unter diesen klimatischen Bedingungen. Hier mal ein paar Hauspreise. Ich habe mal die ersten 3 Häuser umgerechnet in unsere Währung. Das erste Haus hat 115 Quadratmeter, ist aufgeteilt in 2 Zimmer und eine Badeeinrichtung, also ein Bad, und kostet 125.000 Lira, das sind 18.000 Euro etwa, plus minus. Also legt mich nicht so ganz hundertprozentig fest, aber das ist als grober Richtwert. Und das zweite Haus hat 85 Quadratmeter, auch 2 Zimmer und ein Bad, kostet 220.000 Lira, das sind umgerechnet knappe 30.000 Euro. Und das dritte Haus ist 100 Quadratmeter groß, hat 3 Zimmer und ein Bad. Für 135.000 Lira, das sind umgerechnet etwa 19.000 Euro.
Die Türkei selbst verfügt kaum über Erdöl. Nahezu die gesamte Energie, die im Land verbraucht wird, muss teuer importiert werden. Um sich unabhängiger zu machen, haben die Türken inzwischen verschiedene Großprojekte zur eigenen Energieerzeugung gestartet. Oben in Sinop an der Schwarzmeerküste bauen sie zusammen mit den Japanern und unten an der Mittelmeerküste zusammen mit den Russen jeweils ein Atomkraftwerk hin. Aber es wird auch stark in regenerative Energien investiert. Von den beiden Staudämmen am Euphrat und Tigris habe ich euch ja schon berichtet. Auch in anderen Teilen des Landes sieht man große Talsperren, die der Stromgewinnung dienen. DSI ist die Abkürzung der staatlichen türkischen Wasserbehörde. Und neben Solarparks hat die Türkei nun auch begonnen, Windkraftanlagen aufzubauen. In den nächsten 3 Jahren wollen die Türken es schaffen, wenigstens 10% ihrer benötigten Energie selber zu produzieren. Deswegen haben sie auch begonnen, vor der Insel Zypern nach Erdgas zu bohren. Das allerdings sorgt wieder für Probleme mit ihren griechischen Nachbarn, denn Zypern ist halb türkisch und halb griechisch und die Griechen wollen natürlich auch was von dem Erdgas haben, das dort im Boden steckt. Wenn wir schon mal hier hinten in der Ecke sind, gebe ich euch auch gleich noch eine gute Nachricht aus dem Nahen Osten weiter. Der Nordirak, also Kurdistan-Irak, hat seit 2 Wochen einen neuen Premierminister. Das ist Masrur Barzani. Und wisst ihr, was an dem so besonders ist? Sein Vorgänger wollte immer, dass sich Kurdistan vom Irak abspaltet, also das Land geteilt wird. Und Masrur Barzani kommt aus genau derselben Partei und stammt sogar aus der gleichen Familie, die Kurdistan schon seit Ewigkeiten regiert. Aber schon gleich in der ersten Woche nach seinem Amtsantritt hat er verlauten lassen, dass der Fokus seiner Regierungsarbeit bessere Beziehungen und eine Partnerschaft mit dem restlichen Irak und seiner Hauptstadt Bagdad sein werden. Für die Insider, die sich im Nahen Osten ein bisschen besser auskennen, der Machtwechsel in Kurdistan wirkt beinahe wie eine Blaupause des Machtwechsels in Saudi-Arabien. Dort war kurz nach der Wahl von Trump plötzlich auch ein ganz anderer Prinz aus derselben Familie am Ruder, der etwas ganz anderes wollte als sein Vorgänger.
$3 billion, $533 million, $525 million. That's peanuts for you. Should have increased.
Während wir uns wieder ans andere Ende der Türkei begeben, nämlich Richtung Ausreise, schauen wir noch mal schnell ins Internet. Das interessiert euch vielleicht. Die Manipulationsplattform Wikipedia ist in der Türkei komplett gesperrt. Wenn man sie aufrufen will, dann erscheint eine Zensurseite. Wenn es sein muss, dann kommt man da aber mit einem Proxy-Server ganz einfach drumrum. So, nun aber raus aus der Türkei und rein in ein Land, das die Türken Yunanistan nennen. Auf nach Griechenland! So einfach war das aber leider gar nicht. Man darf sich als Europäer in einem halben Jahr 90 Tage lang in der Türkei aufhalten und im nächsten halben Jahr dann wieder 90 Tage. Ich fahre so an die Grenze ran, der Zöllner guckt in den Computer und macht Wow! Wenn man über diese 90 Tage, 2-3 Tage drüber ist, dann drücken die schon mal ein Auge zu. Aber nicht bei 162 Tagen! Sie haben mich freundlich gebeten, 225 Euro Strafe zu bezahlen. Aber was soll's, ich habe in der Türkei auch gut Sendungen produziert. Naja, und dann war ich wieder in der EU.
Ich war jetzt schon Weichen nicht mehr in der EU, aber ist euch mal aufgefallen, wie teuer die den Sprit gemacht haben? Das sind Preise in Euro!
Auch alle anderen Preise waren in Griechenland im Vergleich zur Türkei wesentlich höher. Deswegen ist unser Aufenthalt dort nur auf das Nötigste beschränkt gewesen. In Griechenland habe ich für euch die Aktuellsendung über den Umsturz bei der Parlamentswahl produziert. Darin haben wir erfahren, dass überall Wahlplakate von den Kommunisten hingen, aber von keiner anderen Partei. Und wir haben den Bahnhofsvorsteher Yannis und seinen Rangierer Georgis vom Bahnhof Alexandropoli Dialogi kennengelernt. Die beiden nennen sich gegenseitig Faschist und Kommunist, sind aber weder das eine noch das andere. Und dann habe ich mir so gedacht, Moment mal, was ist denn das für ein Schild, was da hinter der Böschung vorguckt? Das kenne ich doch. Während bei uns die deutsche Praktiker-Baumarktkette im Wirtschaftskrieg zerschlagen worden ist, hat der griechische Praktiker noch geöffnet. Es war allerdings nicht rauszukriegen, ob es auch in Griechenland 20% auf alles außer Tiernahrung gibt. War jedenfalls eine schöne Erinnerung. Die meisten Teile, mit denen das Markmobil ausgebaut worden ist, stammen vom Praktiker. Auf dem Weg nach Bulgarien kann man bei feuchtem Wetter zuweilen einen Wildwechsel der eher seltenen Art beobachten. In Zeitlupe. Die erste Stadt hinter der Grenze in Bulgarien heißt Svilengrad. 18.000 Menschen leben hier. Auf der einen Seite sieht Svilengrad aus, wie man sich halt eine bulgarische Kleinstadt vorstellt. Auf der anderen Seite erinnert Svilengrad aber auch irgendwie ein bisschen an Las Vegas. An jeder Ecke gibt es ein Casino. Dank der Grenznähe kommen viele Griechen und Türken herüber, um hier ihr Geld zu verspielen. Schon die Zufahrtsstraßen nach Svilengrad sind vollgepflastert mit Reklametafeln für diese Casinos. Oh, das hat geschüttet an dem Tag, als ich die Bilder gedreht habe. Auch die Prostitution ist in der Stadt allgegenwärtig, obwohl sie offiziell verboten ist. Eine Vielzahl von Projekten ist in Bulgarien mit EU-Geldern bezahlt worden. Auch die Neuausstattung des Svilengrader Kulturhauses. Einmal die Woche wird ein Theaterstück angeboten. Die Damen dort auf der Bühne beratschlagen gerade die Dekoration für eine Kinderkrebsgala. Im Foyer haben sie stolz die Preise und Medaillen ausgestellt, die die Svilengrader im Sport und in der Kultur errungen haben. Auch der goldene Notenschlüssel und das Diplom ist dort zu sehen, das die örtliche Rockgruppe für die Teilnahme am Gitarrenabend bekommen hat. Ganz recht, Svilengrad hat eine eigene Rockband. Sängerin Diana und ihre drei Musiker haben sich nach der Telefonvorwahl des Ortes benannt. Die Rocker aus Svilengrad heißen 0379. Auf dem Weg nach Burgas stand irgendwo am Wegesrand ein alter Häuserblock in der Pampa, der hoch eingezäunt und von Wachtürmen umgeben war. Stichwort verlassene Orte. Ich habe angehalten und wollte wissen, was das mal gewesen ist. Auskunft geben konnte Schäfer Kolja, der dort seine Schafe geweidet hat. Ich bin jetzt 50 und ich habe das noch in Betrieb gesehen. Das war mal ein Gefängnis. Dort in dem Block haben die Polizisten mit ihren Familien gewohnt. Das da hinten war der Knast. Und ein bisschen weiter rechts siehst du noch den alten Schlachthof. Dort haben die Häftlinge gearbeitet. Aber das ist lange her. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge aus dem Nordirak. Da habe ich euch ja vorgestellt, woher die Milchprodukte kommen, die dort verkauft werden. Sie kommen aus aller Welt und unter anderem aus Bulgarien. Und hier habe ich einen getroffen. Das ist Kolja, der hat 50 Schafe und der produziert Milch. Das hier hinten, was ihr in die Richtung seht, könnt ihr das sehen, die Straße hier so hinter, da war früher das Fleischwerk und das Milchwerk, das gibt's heute nicht mehr. Er muss seine Milch nach Schumen bringen, in die Molkerei, und von Schumen wird sie dann exportiert und ratet mal wohin? In den Irak. Akolja, скажи, где живёт твой дочка?
А, живёт далеко.
Ага.
Далеко.
Не, в Германии ты сказал.
А, да.
Ja?
Nordhausen.
Nordhausen. Ah. Eine der Töchter von Schäfer Kolja wohnt in Deutschland, in Nordhausen. Debelt heißt der kleine Ort, aus dem sie weg ist. Viel gibt es hier nicht. Einen Rangierbahnhof, den keiner mehr braucht. Eine alte Siedlung aus der Römerzeit und ein paar Arbeitsplätze in der Fabrik für Fensterrahmen. Die Menschen sitzen abends auf der Straße und reden miteinander. Das Miteinanderreden ist noch geblieben aus der Zeit von früher. Unter den Jugendlichen macht eine starke Droge die Runde, die sie Chai nennen. Besondere Attraktion in Debelt ist ein großes Loch mitten in der Straße. Früher war dort mal ein Gullideckel drauf. Wenn man bei Dunkelheit mit seinem Auto in das nicht gekennzeichnete Loch reinfährt, dann wird es innerhalb von Sekunden zu einem unvergesslichen Reiseerlebnis. Thank you. Wer noch Geld hat, der setzt sich abends in den Biergarten. Dort werden Pommes auf traditionelle bulgarische Weise serviert. Nicht mit Mayo oder Ketchup, sondern bestreut mit geriebenem Schafskäse. Ein Gericht, das es wirklich nur hier im Osten Bulgariens gibt, ist die Strančanka. Sie ist benannt nach dem hiesigen Stranča-Gebirge und besteht aus einer riesigen Scheibe Brot, die hauchfein mit Hackfleisch bestrichen und dann gegrillt wird. Vor dem Servieren wird die Strančanka dick mit einem Püree aus Paprika und Tomaten bestrichen. Auch dieses Püree ist typisch bulgarisch. Es heißt Liutenica.
Und von dieser Liutenica gibt es hier in Bulgarien ein ganzes Regal voll. Das hier zum Beispiel ist eine bulgarische Marke, der Roni, die machen ganz gute. Oder es gibt aber auch in anderen Balkanstaaten diese Liutenica. Zum Beispiel die hier ist mazedonische.
Die Liutenica ist im Prinzip wie eine Konfitüre mit Fruchtstücken, nur dass sie eben aus Gemüse besteht. Und es gibt unzählige Sorten davon. Die Bulgaren lieben sie. In der Hafenstadt Burgas am Schwarzen Meer sieht es ganz anders aus als in den Dörfern ringsumher. Die bulgarischen Großstädte haben in den letzten Jahren nahezu all ihre Traditionen für den Konsum über Bord geworfen. Statt Schopska-Salat und gesunder Meeresfische kommen jetzt immer häufiger Pizza und American Hotdogs auf den Tisch. Und statt einem Bosa-Süßbier im traditionellen Keramikkrug saufen sie jetzt Coca-Cola aus Plastikbechern. Das Miteinanderreden findet man in den Städten mittlerweile auch nur noch selten. Die Menschen haben ihre Ellenbogen ausgefahren. In Burgas war für mich die Gelegenheit, ein paar altbekannte Orte zu besuchen, denn in Burgas habe ich mal gewohnt.
Burgas kenne ich deswegen so gut, weil ich hier rund um das Jahr 2000 herum mal ein ganzes Jahr gelebt habe. Damals war ich in Maja verliebt. Maja war eine Bulgarin aus dem bulgarischen Olympia-Schwimmkader. Die hatte einen Oberkörper aus Beton. Und das, was ihr hinter mir seht, das war ihr Wachturm. Sie hat in ihrer Freizeit als Rettungsschwimmer für die Badegäste am Schwarzen Meer für Sicherheit gesorgt. Heute war wirklich mal ein Badetag bei Mark Mobil. Bei 26 Grad warmem Wasser hier im Schwarzen Meer am Strand von Burgas. Und hier habe ich heute zwei Bulgaren kennengelernt. Beim Baden aber. Wir standen bis zum Bauch im Wasser und haben uns ein bisschen unterhalten. Und die haben mir erzählt, dass sie aus Plovdiv kommen. Und es gibt auch hier kein Entkommen. Ich bin auf die Flüchtlingskrise und Madame Merkel angesprochen worden. Und sie haben mir erzählt, dass sie in Plovdiv drei Wohngebiete hatten, in denen Zigeuner zu Hause waren. Nicht einen Herzschlag kriegen, die werden hier nicht Sinti und Roma genannt, sondern hier sind es halt Zigani, deswegen übersetze ich das auch mit Zigeuner. Und er hat es aber in der Vergangenheitsform gesagt. Und da sage ich so, sag mal, warum sagst du das in der Vergangenheitsform? Wohnen die nicht mehr in Plovdiv? Und da sagt er, nee, die wohnen jetzt in Duisburg. Und in dem Zusammenhang haben sie mir dann auch noch einen Witz erzählt. Soll ich euch sagen, was die Bulgaren sich für Witze erzählen über uns Deutsche? Pass auf jetzt. Ein Afghane kommt nach München und guckt sich so um. Mensch, tolle Stadt hier, wunderbar. Und interessiert sich so ein bisschen dafür und fragt jemanden, sag mal, wann haben sie die Stadt hier erbaut? Und da sagt derjenige, ja, tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen, ich bin Pole. Dann fragt er den Nächsten, sag mal, die Stadt hier, wann haben sie die erbaut? Und da sagt derjenige, kann ich dir nicht sagen, ich bin Türke. Dann fragt er den Dritten, die Stadt hier, wann haben sie die erbaut, weißt du das? Und da sagt er, das kann ich dir nicht sagen, ich bin Syrer. Und da fragt der Afghane den Syrer, wo sind denn eigentlich die ganzen Deutschen? Und da sagt der Syrer, ja, die sind auf Arbeit.
Das sind die Witze, die man sich im Ausland inzwischen über uns erzählt. Vorbei an Aitos und Schumen ging es weiter in den Nordosten von Bulgarien, in die Stadt Silistra. Hier ist diese Folge produziert worden und von hier kommen diesmal auch die Antworten auf eure Zuschauerfragen. Diesmal werden sie beantwortet vom Donaustrand. Das ist der Kilometer 396 und nur 200 Kilometer weiter flussabwärts ist gerade heute Weltpolitik gemacht worden und zwar auf die rabiate Art. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Vorfall in der Straße von Kertsch, der war im November. Damals sind drei ukrainische Schiffe in die russischen Hoheitsgewässer eingedrungen, hatten ihre Transponder ausgeschaltet, also ihre Kennungen, hatten Geheimdienstler an Bord und hatten Waffen an Bord. So sind die bei den Russen reingefahren in die Straße von Kertsch. Und daraufhin sind 24 Seeleute festgenommen worden. Heute gab es dafür die Retourkutsche, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, wo über das Schicksal der festgenommenen 24 Seeleute verhandelt wird, hat die Ukraine 200 Kilometer weiter flussabwärts hier im Hafen von Izmail einen russischen Öltanker festgesetzt. Das ist gerade heute Mittag hier passiert und sicherlich habt ihr es auch in der Presse mitbekommen. Nun aber zu euren Zuschauerfragen. Herzliche Grüße gehen an Tiziana de Casovia in der Slowakei, an Sabine und André Este, ich glaube, ihr wohnt in MacPom, kann das sein, und an Verena in der Schweiz. Vielen Dank für das pragmatische Angebot, Verena. Ich musste schmunzeln. Schöne Idee. Das hier sind die Zuschauerfragen, die ich für drei Sendungen beantworten muss. Da waren die Gelbwesten dabei und auch die Nuoviso-Sperre und so weiter. Ah, und die Trojaner noch. Erstmal was zu den Gelbwesten. Das war ja der aktuellste Film, den ich für euch gemacht habe. Der hat seltsame Sachen gegeben. Der ist von YouTube gar nicht erst in die Videovorschläge für die Zuschauer aufgenommen worden, was sonst so 30% der gesamten Zuschauerzahlen überhaupt ausmacht. Und dass der Film mit den Gelbwesten trotzdem auf etwa vergleichbare Markmobil-Zuschauerzahlen gekommen ist, hat nur daran gelegen, dass ihr geteilt habt. Für euch ein dickes Daumen hoch. Einen schönen Dank an dieser Stelle ganz speziell an Marco Evola. Von dir ist mir ein Screenshot geschickt worden. Du hast das im Raum Querfurt geteilt. Schöne Grüße dahin, schönen Dank. Macht euch doch mal Gedanken, und das ist wirklich eine Hausaufgabe für euch, macht euch doch mal Gedanken, wie das funktioniert. Dass so ein tiefer Staat ist kein Roboter. Das sind Menschen, die sitzen da vorher an einem Tisch zusammen. Das kann auch schon lange zurücklegen. Wie gesagt, macht euch doch mal Gedanken, wie das funktionieren könnte. Ihr seid da nicht so doof dazu, ihr kriegt das raus. Da haben Menschen vor dem Tisch gesessen und haben gesagt, okay, wir haben dies und dieses Ziel. Wie erreichen wir dieses Ziel? Und dann haben die sich irgendeine bekloppte Strategie dazu ausgedacht. Oder eine verbrecherische Strategie, sagen wir mal so. Ihr kommt da dahinter. Das sind nicht irgendwelche Außerirdischen. Das sind Menschen gewesen. Und wenn ihr erstmal rausgekriegt habt, wie das funktioniert, Staaten zu unterwandern und so weiter, dann wisst ihr auch, wo euer Gegner sitzt. Kleiner Tipp von mir, eine Merkel ist es nicht, die ist nur Marionette. Zur Sendung mit den Trojanern hat es auch Post gegeben. Viele haben sich über den Heiratsantrag amüsiert, der ja erst sehr kriminell angefangen hat und dann doch mit einem großen Herz geendet hat. Ist mir ähnlich gegangen. Und gleichzeitig hat es auch von euch viel Lob gegeben. Viele freuen sich, dass Markmobil jetzt nur noch 30 Minuten lang ist und dafür ein bisschen öfter kommt. Das liegt einfach daran, wenn du Interviews hast. Wir haben ja in den freien Medien unglaublich viel Laberjournalismus. Und bei Markmobil ist halt die Informationsdichte viel höher. Das heißt, um das zu verarbeiten, ich glaube, eine halbe Stunde ist ganz gut, gefällt euch auch sehr. Es hat mal wieder jemand geschrieben, wenn du in Griechenland bist, dann ich bin in Drama, komm doch mal vorbei. Solche Angebote kann ich leider nicht annehmen. Ich sage es nochmal, ihr habt es in der Geburtstagsfolge gesehen. Die Arbeit, die ich hier mache, wird ganz schön attackiert. Und das ist für mich keine Übung. Ihr könnt umschalten, aber ich bin da mittendrin. Und zwar Tag und Nacht. Und ich kann nicht einfach zu Leuten gehen und so. Das ist, manchmal ist das ein bisschen zu riskant. Ich muss ein bisschen aufpassen. Natürlich wird man mich auch versuchen, eine Falle zu locken in der einen oder anderen Art. Deswegen, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Ihr könnt umschalten, wenn es euch nicht passt und dann einen anderen YouTuber gucken oder was weiß ich. Aber für mich ist das das reale Leben ohne Umschaltknopf. Es könnte so einfach sein, hat geschrieben und meint, Was denkst du passiert, wenn sich Deutschland weiter an Amerika bindet? Oh, da ist glaube ich ein Denkfehler drin. Es könnte so einfach sein. Versuch's mal andersrum zu betrachten. Ich glaube, wir binden uns nicht freiwillig an Amerika. Geht doch mal weg hier. Hier sind Mücken. Ohne Ende. Naja, Wasser. Wir binden uns nicht freiwillig an Amerika, sondern wir werden da mit festen Tauen dran festgezurrt. Und zum Schluss hat uns noch ZB geschrieben. ZB meint, erzähl uns doch mal was über die Benzinpreise in der Türkei. Richtig, ZB. Ich habe es in dieser Folge schon gesagt. Über die Griechenland-Benzinpreise habe ich ja schon gesagt. Rekordhöhe. Und die Türken waren immer ein sehr teures Land mit dem Tanken. Das hat sich inzwischen geändert. Dadurch, dass die EU die Preise so hoch gepusht hat für das Diesel, ist die Türkei jetzt echt billig. Ich habe dort Diesel für 87 Cent getankt pro Liter. In die Geschichte der Verschlüsselung hatte sich ein Tippfehler eingeschlichen. Und zwar Kommunikation wird mit 2M geschrieben. War einfach nur ein Tippfehler, der sei hiermit korrigiert. So, und jetzt steht hier nichts mehr drauf auf dem Zettel. Das war Marktmobil für dieses Mal vom Donauufer am Kilometer 396. Ihr habt eine Hitzewelle vor euch, wie ich gehört habe. Denkt dran, die ist in 2-3 Tagen schon wieder vorbei. Macht euch ein paar kühle Momente, ihr werdet es überstehen. Bis dann. Tschüss.